Dann wollen wir uns Gottes Wort zuwenden, freuen uns, dass auch die Schwester Reiter wieder unter uns sein darf. Matthäus 6, 5 bis 13. Der heutige Sonntag ist offiziell dem Thema Gebet gewidmet, zugeordnet, und ich dachte, das schadet auch uns heute nichts, wenn wir uns mal wieder mit diesem Thema im Gottesdienst in der Predigt befassen. Matthäus 6, 5 bis 13. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in einem schwäbischen Dorf waren vor vielen Jahren Seiltänzer angekommen. Also es muss schon einige Zeit an Jahren gewesen sein, als das noch örtliche Attraktionen waren. Am Abend wollten sie auftreten. Das Gerüst mit einem langen Seil in der Mitte hatten sie schon aufgestellt. Da geht eine Mutter mit ihrem Kind an der Hand vorbei. Das Kind schaut hinauf zu den hohen Stangen, sieht das dünne Seil in der Höhe und fragt seine Mutter: Mama, kann man denn da auf dem Seil laufen? Darauf antwortet die Mutter: Man kann schon, wenn man kann, aber ich kann's nicht. Unser heutiger Text redet vom Gebet, vom Reden mit Gott. Damit verhält sich's ganz ähnlich wie mit dem Seiltanzen. Man kann's, wenn man's kann. Aber viele können's nicht. Was ist die Voraussetzung, dass man beten kann, wirklich beten kann, nicht nur an die Wand hin redet, sich in Frust von der Seele redet, sondern wirklich betet, verheißungsvoll beten kann? Das ist unsere erste Frage heute. Wer kann verheißungsvoll beten? Wir sehen's an dem, wie Jesus uns beten lehrt. Wir dürfen sagen: Unser Vater im Himmel. Das ist die erste entscheidende Grundlage für unser Gebet. Wir beten als Kinder zum Vater. Das ist eine Tatsache, ich glaube, die halten wir uns immer wieder viel zu wenig in unseren Gebeten ganz bewusst vor Augen. Und es ist eine Tatsache, deren Bedeutung für unser Gebet wir überhaupt nicht hoch genug einschätzen können. Wenn wir beten, dann beten wir nicht zu einem unbekannten Fremden. Wenn wir beten, dann beten wir zu unserem himmlischen Vater. Wenn wir beten, dann beten wir nicht zu einem Gott, den wir gnädig stimmen müssen durch unsere Gebete, den wir beeinflussen müssen, dass er uns doch bitte helfen möge. Wir beten zu einem Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. Das ist die Voraussetzung, das ist das Ziel unseres Gebets, das ist die Voraussetzung, auf der wir unser Gebet beginnen dürfen. Wir reden mit dem Vater, der uns liebt, der nur das Beste für uns will und nur das Beste an uns tun wird. Ich habe das meinen Kindern früher im Religionsunterricht versucht deutlich zu machen, indem ich einen aus der Schar gefragt habe: David, wenn du zu deinem Papa gehst und ihm sagst: Papa, ich hätte gern auch eine schöne Angel. Ich wusste, dass sein Vater Angler ist. Was wird er sagen? David antwortet wie aus der Pistole geschossen, der hat mir schon längst eine geschenkt. Ist eben der Vater. Ich habe ihn weiter gefragt, was würde dein Papa sagen, wenn der Ralf, das war sein Nebensitzer und Freund, kommt und sagt, Herr Speiser, Sie haben dem Daniel so eine wunderschöne Angel geschenkt, können Sie mir nicht auch eine kaufen? Der antwortet, der würde sagen, da musst du zu deinem Vater gehen und den fragen. Das ist der Unterschied. Ob wir zu einem Fremden gehen und ihn um etwas bitten oder ob wir zu unserem Vater gehen und ihn um etwas bitten. Wenn wir als Kinder Gottes beten, gehen wir zum Vater. Was für eine herrliche Grundlage haben wir für unser Gebet, dass wir als Kinder Gottes zu unserem himmlischen Vater kommen. Richtig beten, vollmächtig beten kann deshalb, wer Gott zum Vater hat. Der hat eine feste, eine klare Verheißung für sein Gebet. Wir beten zum Vater mit der Gewissheit, dass er uns lieb hat und dass er deshalb nichts vorenthält, rein gar nichts, was wir nötig haben, was uns gut tut, was wir brauchen. Und diese Tatsache, dass wir schon in dieser festen Gewissheit unser Gebet beginnen, hat auch Auswirkungen auf die Form unserer Gebete. Die Heiden, die aus den Nationen übersetzt, Elberfelder Luther hat immer übersetzt, die Heiden, um sie von den Gläubigen zu unterscheiden, müssen viele Worte machen, sagt Jesus in Vers 7, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Sie haben keine Verheißung für ihr Gebet. Sie haben Gott nicht zum Vater. Und es spüren sie instinktiv, dass sie kein wirklich konkretes Gegenüber haben, von dem sie eine Verheißung haben. Und diesen Mangel versuchen sie auszugleichen, indem sie ihren Göttern mit langen Gebeten die Ohren voll labern. In der Hoffnung, dass durch die Länge ihrer Gebete der Mangel an Verheißung ausgeglichen würde. Irgendeines von den vielen Worten wird dann hoffentlich ankommen. Wenn schon nicht sicher ist, ob ihr Gott hilft, wird er sich durch den nicht enden wollenden Wortschwall vielleicht doch bereden lassen. Das ist das Wesen heidnischen Gebets, dass man versucht, mit seinen Gebeten Gott regelrecht zu beschwatzen, zu beschwören, zu beschwichtigen und ihn versucht, mit unzähligen Worten gnädig zu stimmen. Wir brauchen es nicht, wir haben einen gnädigen Gott. Kinder Gottes haben es nicht nötig, Gott sich gnädig zu machen. Wir brauchen Gott nicht bereden, uns zu helfen. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die so von ganzem Herzen bei ihm sind. 2. Chronik 16, 9. Wir müssen Gott mit unseren Gebeten nicht erst hinterm warmen Ofen vorlocken, damit er sich endlich mal überlegt, ob er uns vielleicht helfen könnte. Gott steht schon vor der Himmelstür und seine Augen streifen wie Suchscheinwerfer über den ganzen Erdball. Des Herrn Augen schauen alle Lande. Ein ganz, ganz, ganz großartiges Wort der Schrift. Des Herrn Auge schauen alle Lande. Was für eine unglaubliche Wirklichkeit, liebe Geschwister. Der Herr sitzt auf seinem Thron, der Herr steht vor der Himmelstür und schaut auf den ganzen Erdball nach seinen Kindern. Er hat jedes seiner Kinder in ununterbrochener Aufmerksamkeit im Blick. In jedem Augenblick weiß er um unsere Sorgen, um unsere Ängste, um unsere Niedergeschlagenheit, um drohende Gefahren, die uns umgeben. Und seine Hilfe ist schon unterwegs, bevor wir die Gefahr überhaupt bemerken. Gott braucht unsere Gebete nicht, um zu wissen, was uns fehlt. Gott hat unsere Not schon lange vor uns wahrgenommen. Und schon lange bevor wir beten, hat er seine Hilfe bereitgestellt. Und deshalb verbietet Jesus ausdrücklich, dass wir wie die Heiden Gott die Ohren voll labern. Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Unsere Gebete sollen nicht denen der Heiden gleichen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Er weiß. Dieses Wissen können wir auch immer schon voraussetzen. Liebe Geschwister, ich hoffe, es wird uns deutlich, was für gewaltige Voraussetzungen wir für unser Gebet haben, auf welcher Grundlage wir stehen, wenn wir zum Herrn kommen und beten. Er ist unser Vater, er liebt uns und er weiß, bevor wir kommen, schon, was wir brauchen und nötig haben. Kinder Gottes beten immer unter der Verheißung, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Und er wartet schon drauf, uns zu helfen, nicht nur 2. Chronik, sondern auch noch ausdrücklich Jesaja 30, 18, weil so ein wunderbares Wort ist, erwähne ich das auch nur noch, darum harrt der Herr, dass er euch gnädig sei. Wir haben das Harren in der Regel sonst immer in der umgekehrten Richtung. Harrt des Herrn, dass wir drauf warten. Der Herr harrt auch. Er wartet schon drauf, uns gnädig zu sein. Unglaublich, gell? Nicht unsere Gebete bewirken, dass er uns gnädig ist. Er wartet schon drauf, uns gnädig zu sein. Und hat sich aufgemacht, dass er sich euer erbarme. Was ich vorhin schon gesagt habe, seine Hilfe ist schon unterwegs. Er hat sich schon aufgemacht, uns zu helfen und sich unser zu erbarmen. Alles, weil er unser Vater ist, weil er uns liebt. Das sind die Voraussetzungen. Wenn wir zum Vater kommen und ihn bitten, ihm unsere Not sagen, dann dürfen wir wissen, er hat sich schon aufgemacht, uns zu helfen. Wer kann verheißungsvoll beten? Wer Gott zum Vater hat. Und wer deshalb auf all diesen Grundlagen sich vertrauensvoll an Gott wenden darf. Die zweite Frage, warum, worum, Ziel, worum sollen wir beten? Dass Gottes Reich gebaut und dem Bösen Einhalt geboten wird. Das ist der wesentliche Teil dessen, was uns Jesus dann auch im Vater unser Beten lehrt. Das soll unser hauptsächliches Gebetsanliegen sein. Und dabei bedingt das eine, das erste, das zweite. Wie sollen wir beten? Dein Name werde geheiligt. Gottes Name soll durch uns groß gemacht werden. Durch unsere Gemeinde, durch unser Leben. Dein Reich komme. Gottes Reich soll in unserem Leben Wirklichkeit werden. Gottes Reich soll in unserer Gemeinde Gestalt gewinnen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille soll in meinem Leben, Gottes Wille soll in unserer Gemeinde geschehen. Denn da ist Gottes Reich, wo Gottes Wille geschieht, wo sein Name geheiligt wird. Und das mündet in die Bitte und errette uns von dem Bösen. Da merken wir, wie die beiden gegenüberstehen, das Reich Gottes und das Reich des Bösen. Wo Gottes Name geheiligt wird, wo Gottes Reich kommt, wo Gottes Wille geschieht, da wird das Reich des Bösen zurückgedrängt. Da findet eine Schlacht statt zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Und um diese Schlacht zu schlagen, ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu ist der Menschensohn gekommen, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auf einen kurzen Nenner gebracht, der Auftrag, die Sendung Jesu, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da ist alles hineingenommen, denn am Anfang hat sich der Teufel aufgemacht, die Werke Gottes zu zerstören, Sündenfall und so weiter. Und Jesus ist gekommen, dass er es wieder zurechtbringt und die Werke des Teufels zerstört. Und das ist der Kampf, in den auch wir hineingestellt sind, wo wir am Reich Gottes mitarbeiten, ganz egal wo. Ob wir beten, zu Hause oder in der Gebetsstunde, ob wir beim Abendmahl austeilen, mithelfen, bei der Gottesdienstleitung, in der Gartenarbeit, in der Küche, beim Fensterputzen, in der Verkündigung oder wo auch immer. Egal, wo wir im Reich Gottes mitarbeiten, da stehen wir im Kampf mit den Mächten der Finsternis, wenn wir es zur Ehre des Herrn tun. Dann ist die Tätigkeit egal, aber wir stehen in der Aufgabe des Reiches Gottes, den Namen des Herrn groß zu machen, sein Reich zu bauen, seinen Willen auszuführen. Und da stehen wir im Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und deshalb müssen wir auch im Jahr 2013 damit rechnen, dass der Böse seine Angriffe fortsetzt. Dass er versucht, Misstrauen, Zwietracht, Streit und Spaltung in die Gemeinde hineinzutragen. Wo der Geist Gottes am Werk ist, da ruht auch der Geist der Finsternis nicht. Niemals. Aber wir haben eine mächtige Waffe gegen die Machenschaften des Bösen. Mir ist dabei das Wort wichtig geworden zu diesem Stichwort: Rette uns von dem Bösen. Epheser 6, 16. Über alles aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist eigentlich überhaupt erst heute Morgen, als ich die Predigt nochmal durchgearbeitet habe, eine Besonderheit an diesem Vers aufgefallen, bewusst geworden, dass es feurige Pfeile sind. Na gut, ich habe eben gedacht, sind halt feurige Pfeile, keine normalen. Habe nie weiter darüber nachgedacht, ob das eine besondere Bedeutung hat. Ich denke, es hat eine besondere Bedeutung. Was ist der Unterschied eines Feuerpfeils in der Schlacht gegenüber einem normalen Pfeil? Der Feuerpfeil soll Flächenschaden anrichten. Der normale Pfeil trifft einen und im schlimmsten Fall durchbohrt er den und tötet ihn. Aber es war einer, der auf der Strecke bleibt. Wenn Satan seine Pfeile abschießt, will er sich niemals damit begnügen, dass einer auf der Strecke bleibt. Er will Flächenschaden anrichten in unserer Gemeinde. Feuer frisst um sich. Deshalb schießt er feurige Pfeile der Verleumdung. Und er schießt feurige Pfeile des Misstrauens. Das ist sein Ziel. Das Misstrauen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes untergräbt, wie man es auf den Wiesen sehen kann, wenn die Wühlmäuse unterwegs sind und eine ganze schöne Wiese untergraben sein kann von den Gängen der Wühlmäuse. So möchte Satan, dass das Feuer seiner bösen Pfeile der Niedertracht und der Bosheit um sich greift, Flächenschaden anrichtet. Dass in der Folge dessen auch der Geist der Mutlosigkeit und Verzagtheit um sich greift, wo einer den anderen ansteckt und schließlich alle mutlos die Flügel hängen lassen. Ist auch so ein feuriger Pfeil, der Flächenschaden anrichtet. Und deshalb, sagt Paulus und sagt uns, Gottes Wort sollen wir mit dem Schild des Glaubens diese feurigen Pfeile auslöschen. Auslöschen. Dass das Feuer nicht weiter um sich greifen kann, wo einer von uns von einem solchen Pfeil getroffen wird, dass er nicht weitergeht mit seiner Wirkung, sondern an Ort und Stelle in seiner Wirkung wirkungslos gemacht wird. Und dass wir dann auch wieder mutige Schritte des Glaubens tun können. Aber da ist die spannende Frage, welcher Glaube ist stark genug, dass er so ein fester Schild gegen die feurigen Pfeile des Bösen sein kann? Welcher Glaube ist stark genug, dass er diese Verheißung hat, die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen? Der schwedische Theologieprofessor Ole Hallesby sagte, das Wesen des Glaubens ist, zu Jesus zu kommen. Das Wesen des Glaubens ist, zu Jesus zu kommen. Das ist Glaube genug. Auch das können wir uns, denke ich, immer wieder gar nicht wichtig genug machen. Es ist Glaube genug, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir mit unserer Hilflosigkeit zu Jesus kommen, reicht unser Glaube aus. Beten heißt also, wir sehen unsere Not, wir sehen unsere Hilflosigkeit, wir sehen die feurigen Pfeile des Bösen, dann aber sehen wir unseren Vater im Himmel, der größer ist als unsere Not. Und wir kommen zu ihm. Das ist alles. Mehr braucht es gar nicht. Das ist glaubensvolles, das ist verheißungsvolles, vollmächtiges Gebet. Mit unserem Glauben, auch darauf weist Hellesby hin, müssen wir nicht die Erhörung bewirken. Genauso wenig, wo wir mit unseren Gebeten Gott gnädig stimmen müssen, genauso wenig müssen wir mit unserem Glauben Erhörung bewirken. Er sagt weiter, unser Glaube soll Jesus nicht helfen, unsere Bitte zu erfüllen. Jesus braucht keine Hilfe, er braucht nur Zugang. Er will nur, dass wir ihn bitten, Herr, komm und hilf. Unser Glaube soll Jesus nicht in unsere Not hineinziehen. Sein Auge ruht schon lange auf uns. Nochmal das Wort von 2. Chronik, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen bei ihm sind. Beten heißt Jesus einlassen in unsere Not. Beten besteht also ganz einfach darin, Gott den ganzen Tag zu erzählen, in welcher Weise wir hilflos sind oder wo die feurigen Pfeile des Bösen auf uns niederprasseln. Und beten heißt dann in der Verbindung mit dem Schild des Glaubens, mit dieser mächtigen Waffe, verschließen wir unsere Herzen und verschließen unsere Gemeinde den Zugang des Bösen. Wir lassen nicht zu, dass die feurigen Pfeile des Bösen unsere Herzen treffen und weiter fressen, sondern wir lassen diese feurigen Pfeile am Schild des Glaubens abprallen. Dazu ist es wichtig, dass dieser Schild eine wichtige Trennung ist zwischen uns und dem Bösen. Das ist da der Schild. Ich stehe da, der Feind steht dort und der Schild steht dazwischen. Trennt. Und liebe Geschwister, diese Trennung vom Bösen, oft auch ganz praktisch und unmittelbar, ist enorm wichtig. Denn wo wir mit dem Bösen Kontakt haben, setzen wir uns seinem Einfluss aus. Der Schild ist die Trennwand, die den Einfluss des Bösen auf mein Leben, auf unsere Gemeinde unterbricht. Deshalb ist es wichtig, dass der Schild des Glaubens zwischen uns und dem Bösen steht und unser Blick geht nicht auf den Bösen, der die feurigen Pfeile abschießt, sondern unser Blick geht auf den Herrn, auf den Vater im Himmel, der uns liebt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und so vergleicht Ole Hellesby dieses Geschehen ganz einfach. Er sagt, mit einer Krankheit. Der Kranke geht zum Arzt, der verordnet ihm einen Aufenthalt an der Sonne und in frischer Luft. Was muss der Kranke nun tun? Er legt sich einfach in die Sonne und lässt die ständige Einwirkung von frischer Luft und den Sonnenstrahlen ihr Werk tun. Wir löschen die feurigen Pfeile des Bösen, indem wir sie ignorieren und Gottes Liebe und sein Licht in uns aufnehmen. Wir lassen sie abprallen und richten uns ganz auf den Herrn aus, auf sein Licht, auf seine Liebe. Beten, zitiere weiter Hellesby, beten bedeutet nichts anderes, als sich in die Sonne der Gnade zu legen. Die Not seiner Seele und seines Leibes in diesem heiligen Licht ausbreiten. Ein Beter zu sein heißt, sich in einer Lichtkur zu befinden und Jesu wundertätige Kraft Tag und Nacht auf alle Not einwirken zu lassen. Christsein bedeutet in Wahrheit einen Platz an der Sonne haben. Worum sollen wir beten? Dass Gottes Reich gebaut und dem Bösen Einhalt geboten wird. Errette uns von dem Bösen. Und damit kommen wir für heute zur dritten und letzten Frage. Wie müssen wir beten? Wie müssen wir beten? Ein Fernmeldetechniker repariert im Pfarramt das Telefon. Drei Geistliche sitzen gerade zusammen und diskutieren über die beste Haltung beim Gebet. Ich finde, im Knien lässt es sich am besten beten, meint der Erste. Nein, widerspricht ihm der Zweite, am intensivsten ist das Gebet im Stehen und mit flehend erhobenen Händen. Da bin ich ganz anderer Meinung, sagt der Dritte, ich werfe mich am liebsten ausgestreckt zu Gottes Füßen. Da mischt sich der Fernmeldetechniker ins Gespräch ein. Also, ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten in einem Telefonmast hing. Mir geht's hier allerdings beim dritten Punkt der Predigt, wie müssen wir beten, nicht um die äußere Gebetshaltung. Die kann auf Knien, mit erhobenen Händen oder mit dem Kopf nach unten im Telefonmast hängend sein. Entscheidend ist nicht die äußere Gebetshaltung, entscheidend ist die innere Gebetshaltung. Wie müssen wir beten? Die Antwort gibt uns unser Text auch indirekt, erwartungsvoll und ausdauernd, indem er uns nämlich sagt, Vers 6, der letzte Teilsatz, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ich habe auch gerade heute Morgen nochmal nachgeguckt, bin an diesem Wort vergelten hängen geblieben. Ist ein bisschen ungeschickt übersetzt. Vor allem heute bei uns hat das Wort vergelten eigentlich einen negativen Grundton. Dann wissen wir natürlich im Zusammenhang schon, so kann es nicht gemeint sein, aber wirklich konkret ist noch nicht. Ich habe im Urtext nachgeguckt, das griechische Wort, das hier steht, heißt eigentlich wörtlich herausgeben. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir herausgeben, im Sinne von Lohn auszahlen oder im Sinne auch von einem Gelübde, ein Versprechen bezahlen und erfüllen. Und dann wird es auf einmal ganz anschaulich, was Jesus mit diesem Wort meint. Dass Gott unsere Gebete auszahlt, dass Gott auf das antwortet, ja, was wir ihn erbitten. Und deshalb sollen wir erwartungsvoll, ausdauernd beten. Der China-Missionar Jim Fraser hatte 8 Jahre lang unter dem Volk der Lisu gewirkt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Es war aber kaum Frucht entstanden in diesen 8 Jahren. Nach viel Mühen, die Missionsgesellschaft wollte ihn schon länger versetzen, willigte er prinzipiell ein, sich woanders hinsenden zu lassen. Seine Zuversicht war in 8 Jahren der weitgehenden Fruchtlosigkeit irgendwann auch zermürbt. Dürfen wir übrigens auch ganz gerne eingestehen. Auch wenn ich hier, was ich sage, liebe Geschwister, heißt nicht, dass ich das immer genauso mache, wie ich sage. Aber ich predige nicht mein geistliches Leben und sage, seht her, so wie ich bin, müsst ihr es machen. Ich predige das Wort Gottes, von dem ich mich jeden Tag genauso herausfordern lassen muss, wie ihr alle auch. Und es ist ganz in Ordnung, dass wir dazu stehen und sagen, auch ich bin manchmal mutlos, auch ich bin manchmal schwach, auch ich bin manchmal zerschlagen und fertig. Und dass wir das auch in Biografien ganz ehrlich lesen und sagen dürfen. Auch die Glaubenshelden vergangener Jahrhunderte und Jahre hatten nicht nur starke Momente. Momente der Schwachheit, der Niedergeschlagenheit, der Verzagtheit gehören ganz normal und natürlich dazu. Aber wir wollen uns in ihnen nicht gefangen nehmen lassen. Wir wollen dann wieder aufs Wort Gottes schauen, auf seine Verheißung und wieder feste Schritte tun im Glauben. Und so wollte Jim Fraser noch einmal, bevor er sich versetzen ließ, eine Reise durch die Dörfer machen, in denen er nun schon 8 Jahre weitgehend vergeblich gearbeitet hatte. 2 Monate war er unterwegs. 129 Familien, insgesamt 600 Menschen kamen in diesen 2 Monaten zum Glauben. Wo er hinkam, waren die Herzen vieler Menschen von Gott vorbereitet. Es war die Frucht von 8 Jahren des Gebets, seines persönlichen Gebets und der Gebetsunterstützung aus der Heimat. Das war für ihn von zentraler Bedeutung. Wenn er vor Schwierigkeiten stand, war sein Gebet, Herr, wenn dieses Hindernis von dir ist, nehme ich es an. Ist's aber von Satan, weise ich es aufgrund der vollbrachten Erlösung auf Golgatha zurück. Und wir dürfen gewiss sein, liebe Geschwister, auch das gehört da zum Gebet. Auch das ist ein Gebet, dass wir uns von Schwierigkeiten, von Hindernissen nicht blockieren lassen, sondern dass wir sagen, Herr, wenn es von dir ist, will ich es annehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Aber wenn es von dir ist, ja. Aber wenn es von Satan ist, dann weise ich es im Namen Jesu zurück. Und dann dürfen wir darüber hinweggehen und durch ihn durchgehen. Denn Jesus ist immer noch größer, wie wir gesungen haben. Und so lasst auch uns mit Schwierigkeiten und Widerständen umgehen. Wenn sie vom Herrn sind, nehmen wir sie an. Wenn sie nicht vom Herrn sind, weisen wir sie im Namen Jesu zurück. Und wir werden die Größe erfahren, die Größe Gottes, wenn wir anhalten am Gebet. Die Väter haben gesagt, die Vielgeschäftigen fürchtet der Teufel nicht, aber die Beter. Ein ganz wichtiges Wort, das wahrscheinlich in der Gemeinde Jesu kaum je so wichtig war wie in unseren Tagen. Die Vielgeschäftigen, auch die im Reich Gottes viel Geschäftigen, fürchtet der Teufel nicht. Warum nicht? Bei aller Vielbeschäftigung im Reich Gottes heißt es noch nicht, dass Gottes Arm am Werk ist. Da kann es oft genug nur unser Arm sein. Und unser Arm bewirkt nur Menschenmögliches. Aber die Beter bewegen Gottes Arm. Und das setzt den Teufel in Furcht und Zittern, wenn Gottes Arm durch unsere Gebete in Bewegung gebracht wird. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns nicht nachlassen, an unseren Gebeten festzuhalten, bis Gott sie auszahlt. Der wird es vergelten. Auf jedes Gebet kommt eines Tages der Zahltag. Auf jedes Gebet kommt eines Tages der Zahltag, wo Gott ausbezahlt. Ganz egal, wie lang es dauert. Und in diesem Wissen, lasst uns dranbleiben am Gebet. Und lasst uns eine Gemeinde von ausdauernden Betern sein. Und beten kann jeder. Egal, wie alt er ist, wie krank er ist. Beten kann jeder. Lasst uns eine Gemeinde von ausdauernden Betern sein, die den Teufel das Fürchten lehrt. Denn Beter fürchtet der Teufel. Das ist so wichtig, gerade auch, wenn wir sehen, auf wie viel mühsame Arbeit wir immer wieder zurückblicken, auch rund um unsere Gemeinde in der Eichenau und darüber hinaus. Und da merken wir ja, was bringt's, wenn wir durch die Welt rennen und Gottes Wort ausstreuen, sogar wenn wir es tonnenweise ausstreuen, aber der Boden, auf den wir es streuen, ist hart wie Beton und kein Körnchen geht auf. Unser Gebet ist der Pflug, der die harte, verkrustete Erde in den Herzen der Menschen aufbrechen muss, damit Gottes Wort überhaupt keimen kann. Und das sollen wir ausdauernd tun. Die Missionarin Elisabeth Seiler, ebenfalls China-Missionarin, wie der erwähnte Jim Fraser, berichtet, wie sie in eine neue Gegend kam. Sie besuchte dort das christliche Versammlungshaus und wurde von zwei alten, gebrechlichen Leutchen empfangen. Sie hörte, es war der alte Torhüter und seine Frau. Bei ihnen wurde sie auch gastfreundlich untergebracht, aber plötzlich mitten in der Nacht wacht sie auf und hört eine laute Stimme. Sie schaut auf die Uhr und sieht, es ist 2 Uhr, mitten in der Nacht. Sie fragt sich, mit wem hat der alte Torhüter nachts um 2 Uhr so laut und eindringlich zu reden? Sie lauscht angestrengt und stellt fest, der Mann betet. Als er Amen gesagt hat, betet seine Frau ebenso eindringlich und laut weiter für die Menschen, die ihnen auf dem Herzen liegen, dass der Herr sich der Menschen erbarmt und sie zum Glauben führt. Nachts um 2 Uhr beten 2 alte gebrechliche Leutchen für die Rettung von Menschenseelen. Am anderen Tag kommt lange vor Beginn der Versammlung eine Frau mit strahlendem Gesicht. Sie erzählt ganz spontan, dass sie eine besessene Frau gewesen sei, dass Teufel in ihr gehaust hätten. Aber die zwei da, sagt sie, die zwei, und sie deutet auf das alte Torhüter-Ehepaar, die haben mich durchgebetet. Ein Begriff, den haben wir heute nicht mehr, gell? Unsere älteren Geschwister kennen ihn vielleicht noch eher. Früher war er häufig im Gebrauch. Durchbeten. Wunderbarer Begriff. Was meint er? Durchbeten bis zum Zahltag. Nicht aufgeben auf halber Strecke, auch nicht auf Dreiviertelstrecke, auch nicht 99%. Durchbeten bis zum Ziel, bis der Herr antwortet. Durchbeten, nicht nachlassen. Die haben mich durchgebetet. Und sie fährt fort, ich bin so glücklich, ich habe Vergebung für meine Sünden und ich bin frei von Satans Macht. Aber ich bin nicht allein glücklich. Du wirst es gleich sehen, es kommen noch viele andere. Und tatsächlich, nacheinander kamen noch viele, viele andere mit strahlendem Gesicht zu dieser christlichen Versammlung in China. Elisabeth Seiler bezeichnet sie als Versammlung von Extraglücklichen, weil sie ganz besonders strahlend alle miteinander kamen. Und sie alle waren einmal Besessene, Verlorene, Verirrte gewesen, weit weg von Gott, verstrickt und Sünde und Not. Und von allen erfuhr sie, die da zu dieser Versammlung zusammenkamen, sie waren alle durch die Gebete des Torhüter-Ehepaars zum Glauben gekommen. Alle haben es bezeugt. Die zwei haben uns durchgebetet. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen auch unsere Gemeinde durchbeten. Entmutigen lassen gilt nicht, wir haben gar keinen Grund dazu. Wir wollen unsere Familienangehörigen und die Menschen in der Eichenau und unserer Umgebung durchbeten, bis Gott eine offene Tür schenkt für sein Wort, bis Gott den harten, steinigen Boden aufgebrochen hat. Und wenn es länger dauert, dann wollen wir dranbleiben und anhalten am Gebet. Entmutigen lassen gilt nicht. Durchbeten. Dranbleiben, heißt die Devise. Durch unser Gebet bewegen wir Gottes Arm in dieser Welt zu handeln. Und deshalb wollen wir ausdauernd und erwartungsvoll beten im Wissen, wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein Ernstgebet. Amen.